Hallo und herzlich willkommen zu FSP Explained. Ich bin Noah, angehender Lehrer und Sprachinfluencer. Und zusammen üben wir alles, was du für die FSP wissen musst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FSP Explained. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode haben wir uns umgangssprachliche Begriffe angeschaut, oder besser gesagt angehört, die Patientinnen und Patienten in Anamnesegespräch verwenden. Heute möchte ich dir zeigen, wie du im Gespräch nicht nur die richtigen Fragen stellst, sondern auch angemessen reagierst und dabei den roten Faden behältst. Den roten Faden behalten? Ein neuer Ausdruck für dich? Das bedeutet, dass du eine logische Reihenfolge aufrecht erhältst. Oft erlebe ich, dass Kandidatinnen und Kandidaten für die Fachsprachprüfung sehr gut vorbereitet sind, die Standardfragen zu stellen. Sie wissen ganz genau, welche Bereiche der Anamnese drankommen und arbeiten ihre Fragenliste ab. Aber manchmal wirkt es dann eher wie ein Fragebogen, den man Punkt für Punkt abliest und weniger wie ein echtes Gespräch zwischen Arzt und Patient. Die Realität ist, ein gutes Anamnesegespräch ist immer ein Dialog. Der Patient sagt etwas, du reagierst und zwar so, dass er sich verstanden und ernst genommen fühlt. Gleichzeitig behältst du aber die Struktur im Blick, damit du alle relevanten Informationen sammelst. Lass uns mit einem einfachen Beispiel anfangen. Stell dir vor, dein Patient sagt, ich habe seit Wochen Schmerzen im Bauch. Natürlich könntest du einfach okay sagen und sofort zu der nächsten Frage springen. Aber stell dir mal vor, wie sich das für den Patienten anfühlt. Er hat dir gerade etwas sehr Persönliches und Belastendes erzählt und du reagierst mit einem einzigen Wort. Besser ist es, wenn du zunächst Empathie zeigst. Das kann ich gut verstehen, dass sie das belastet. Oder ich verstehe, das klingt unangenehm. Diese Sätze sind kurz, aber sie sind sehr wirksam. Sie bewirken, dass der Patient spürt, du hörst zu und du nimmst ihn ernst. Das schafft Vertrauen. Und genau das brauchst du, damit dir später auch sensiblere oder unangenehmere Dinge erzählt. Jetzt fragst du dich vielleicht, muss ich nach jeder Antwort so reagieren? Die Antwort ist nein. Die Zeit hast du gar nicht dafür. Aber immer dann, wenn der Patient dir ein Symptom schildert, das ihn emotional belastet oder wenn er dir eine persönliche Information gibt, ist eine Reaktion angebracht. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Überleitungen. Das heißt, wenn du von einem Thema ins andere übergehst, also das Thema wechselst. Viele Anamnesegespräche verlieren an Natürlichkeit, weil der Arzt plötzlich das Thema wechselt, ohne den Patienten mitzunehmen. Stell dir vor, der Patient sagt gerade, seit gestern habe ich starke Kopfschmerzen, besonders hier an den Schläfen, und du antwortest direkt mit, hatten Sie schon mal Operationen? Das ist zwar eine wichtige Information für die Anamnese, aber das wirkt an der Stelle wie ein kompletter Themenwechsel. Manchmal brauchst du im Gespräch auch einen Moment Zeit, um etwas zu notieren oder das passende Wort zu finden. Ich verstehe, dass Schweigen unangenehm wirken kann. Also nutze kleine Pausenfüller wie einen Moment bitte. Ich möchte das richtig notieren. Oder ich wiederhole kurz, um sicherzugehen, dass ich alles korrekt verstanden habe. Diese Sätze halten das Gespräch am Laufen und geben dir gleichzeitig Zeit, deine Gedanken zu ordnen. Achtet bitte darauf, Wörter wie okay, nicht ständig zu sagen und übermäßig zu sagen. Besonders heikel sind oft persönliche Themen wie Rauchen, Alkoholkonsum oder die Sexualanamnese. Es kann manchmal vorkommen, dass der Patient nicht sagen möchte, wie viel er früher geraucht hat, weil es ihm peinlich ist. An dieser Stelle solltest du ihm sagen, sie rauchen doch nicht mehr, es ist sehr gut, dass sie mit dem Rauchen aufgehört haben, haben sie bitte jetzt keine Scheu, sie haben einen guten Schritt gewagt, also sowas. Und dann die Frage stellen, und wie viel haben sie denn früher geraucht? Das heißt, bevor ihr denn sozusagen Druck auf den Patienten ausübt, solltet ihr schon den Patienten ermuntern, mit euch zu kooperieren. Hier ist es auch wichtig, respektvoll zu formulieren. Du könntest zum Beispiel sagen, ich muss Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen, um Ihre Gesundheit besser einschätzen zu können. Ist das in Ordnung für Sie? Oder darf ich fragen, ob Sie rauchen oder Alkohol trinken? Mit solchen Vorbemerkungen bereitest du den Patienten darauf vor, dass jetzt ein sensibler Bereich kommt und verhinderst, dass er sich überrumpelt fühlt. Und dann gibt es noch den Gesprächsabschluss. Den vergessen viele. Dabei ist er eine großartige Gelegenheit, wenn man noch Zeit übrig hat, die wichtigsten Punkte zu wiederholen und sicherzustellen, dass nichts Wichtiges untergeht. Wichtig dabei ist, dass es Fehler auftreten könnten, weil man an dieser Stelle grammatikalisch alles richtig formulieren sollte. Denkt bitte daran, dass ihr, wenn ihr die FSB besteht, gleichzeitig das Sprachniveau C1 bestanden habt. Das heißt, dass eine kurze Wiedergabe des Gesagten soll schon fehlerfrei sein. Am Ende könntest du sagen, vielen Dank für Ihre Antworten, ich fasse kurz zusammen, was ich notiert habe. Und danach noch fragen, haben Sie noch Fragen oder etwas, das Ihnen wichtig ist zu erwähnen? Das hat gleich mehrere Vorteile. Du zeigst, dass du strukturiert arbeitest, du gibst dem Patienten Raum für Ergänzungen und du vermeidest Missverständnisse. Eine Sache, die ich bei vielen Kandidatinnen und Kandidaten beobachte, ist, dass sie im Prüfungsgespräch zu schnell auf die medizinische Ebene wechseln. Der Patient sagt zum Beispiel, ich habe so ein Brennen im Magen und sofort kommt, seit wann haben Sie diese Schmerzen? Das ist fachlich nicht falsch, aber es überspringt den menschlichen Teil. Stell dir vor, du würdest stattdessen kurz einfühlen, das klingt unangenehm, das tut mir leid zu hören. Seit wann spüren Sie das denn? Schon dieser kleine Satz macht den Unterschied zwischen einem mechanischen Interview und einem lebendigen Gespräch. Vielleicht denkst du, aber das kostet doch viel Zeit. In der Prüfung ist die Zeit knapp. Ja, das stimmt. Aber diese kleinen Reaktionen dauern oft nur 3 bis 5 Sekunden. Und sie sparen dir später Zeit, weil der Patient eher kooperiert, mehr Details erzählt und du weniger nachhaken musst. Du investierst also ein paar Sekunden am Anfang und gewinnst später Minuten. Ein anderer häufiger Fehler ist das fehlende Aufgreifen von Patientenaussagen. Beispiel: Der Patient sagt, ich nehme manchmal Schmerzmittel, aber ich versuche es zu vermeiden. Viele Kandidaten haken sofort nach, welches Schmerzmittel nehmen sie denn? Das ist inhaltlich korrekt. Aber du könntest vorher kurz spiegeln, ich verstehe, Sie versuchen also so wenig wie möglich Tabletten zu nehmen. Welches Schmerzmittel nehmen Sie denn? Dieses kurze Aufgreifen signalisiert, dass du wirklich zugehört hast und sprachlich flexibel bist. Gerade in der Fachsprachprüfung gibt es oft Momente, in denen der Prüfer, der ja den Patienten spielt, kleine emotionale Signale einbaut. Vielleicht sagt er, ich habe Angst, dass es Krebs ist. Oder mein Vater ist dran gestorben. Das sind bewusste Fallen. Wenn du hier einfach nur aha sagst oder sofort zur nächsten Frage gehst, verpasst du die Chance, Empathie zu zeigen. Deine Reaktion könnte zum Beispiel sein, das kann ich gut nachvollziehen, dass Sie sich Sorgen machen. Wir werden alles Nötige tun, um das zu klären. Das zeigt, dass du nicht nur ein Frageautomat bist. Im Übrigen, die Prüfer achten sehr darauf, ob du diese Momente erkennst. Manchmal sind es nur Nebensätze, die sie einbauen, um zu testen, ob du reagierst oder nicht. Ein erfahrener Prüfer kann innerhalb weniger Minuten feststellen, ob du rein schematisch arbeitest oder ob du tatsächlich ein Gespräch führst. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, sind Rückmeldungen während längerer Patientenausführungen. Manchmal erzählt der Patient eine längere Geschichte, vielleicht eine ganze Minute. Und du sitzt still da, nichts wahr, sagst aber nichts. In einem echten Gespräch würden wir zwischendurch kurze Signale geben wie ja, verstehe. Oder verstehe ich. Oder sogar kleine Zusammenfassungen einwerfen wie, also die Beschwerden haben vor etwa 2 Wochen angefangen, richtig. Das hält die Verbindung und zeigt, dass du aktiv zuhörst. Ich möchte dir noch einen Tipp geben, der vielen in der Prüfung hilft. Übe mit sogenannten Reaktionskarten. Schreib dir kleine Zettel mit typischen Patientenaussagen auf, zum Beispiel, ich habe Angst vor der Untersuchung. Ich habe das Gefühl, niemand nimmt mich ernst. Mein Nachbar hatte genau dasselbe und es war harmlos. Ziehe dann einen Zettel und reagiere spontan. Mach das so oft, bis dir zu jeder Aussage mindestens eine empathische, flüssige Reaktion einfällt. Dazu eine kleine Geschichte. Eine meiner Schülerinnen hat genau das geübt. Jeden Tag 5 Minuten. Am Anfang musste sie lange überlegen, wie sie auf emotionale Aussagen reagieren kann. Nach jeder Woche kamen die Reaktionen automatisch. In der Prüfung hat der Prüfer mehrmals emotionale Hinweise gegeben und sie hat jedes Mal passend reagiert. Am Ende bekam sie das Feedback: sehr gutes Einfühlungsvermögen und Gesprächsführung. Auch wichtig, Pausen richtig nutzen. Viele Prüflinge haben Angst vor Stille und füllen jede Lücke sofort mit einer neuen Frage. Sie haben auch Angst davor, zu langsam zu sprechen und neigen dann am Ende dazu, zu schnell zu sprechen. Eine kurze Pause kann dem Patienten Raum geben, mehr zu erzählen. Wenn er zögert, kannst du diese Pause mit einer offenen Körpersprache und einem aufmerksamen Blick begleiten. In der Prüfung natürlich verbal, zum Beispiel mit: nehmen Sie sich ruhig einen Moment oder überlegen Sie gerne in Ruhe. Manchmal sind genau diese stillen Momente die, in denen die wichtigsten Informationen kommen. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen: allgemeine Reaktionen und Gesprächsstrategien sind kein Bonus, den man nur einbaut, wenn Zeit übrig ist. Sie sind Teil einer professionellen Anamnese. Sie helfen dir, alle relevanten Informationen zu bekommen, bauen Vertrauen auf und zeigen in der Prüfung, dass du nicht nur sprachlich, sondern auch kommunikativ auf hohem Niveau arbeitest. Ich empfehle dir, die Übungen aus dieser Folge gleich heute auszuprobieren. Am besten mit jemandem, der dir ehrliches Feedback gibt. Zum Beispiel: wirkt deine Reaktion echt oder klingt sie auswendig gelernt? Kommst du natürlich rüber oder wie ein Textbuch? Je authentischer, desto besser. Vielen Dank für das Zuhören. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wir noch 2 Plätze in dem B2-C1 Konversationskurs haben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mittlerweile gut aufgehoben seid, was die FSB angeht, aber noch mehr sprechen wollt vor der Prüfung, dann ist das der richtige Kurs für euch. Maximale Anzahl der Teilnehmer 4, Dauer 60 Minuten mal 8 Sitzungen. Der Kurs geht am 19. August 2025 los. Ich werde sicherstellen, dass wir über Themen sprechen, die euch interessieren und dass jeder zum Sprechen kommt. Und zwar viel zum Sprechen kommt.